Hallo und herzlich willkommen bei der Wüstewelle, dem einzig freien Radio in Tübingen und der Umgebung. Die Wüstewelle hört ihr auf den Frequenzen 96,6 mit dem Kabel über die 97,45 und weltweit über den Livestream über die Website www.wüste-welle.de. Wir sind heute hier im Studio und haben einen freien Sendeplatz und machen ein Interview mit Fridays for Future Tübingen. Hier im Studio sind Svenja,
Katharina,
Alexei
und Miriam.
Genau. Ihr macht bei Fridays for Future mit. Wie seid ihr dazu gekommen?
Ich bin dazu gekommen, im Endeffekt, weil meine Mitbewohnerin mich dazu motiviert hat, aktiv zu werden. Das war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem sich Fridays for Future hier in Tübingen gegründet hat.
Ich bin noch nicht so lange da, erst so seit diesem Jahr und habe eigentlich schon ganz lange gedacht, dass es cool wäre, da mal mitzumachen. Und irgendwann habe ich es dann auf die Reihe gekriegt, mal der Ortsgruppe zu schreiben und jetzt bin ich dabei.
Das klingt auf jeden Fall spannend.
Wollt ihr euch mal noch kurz vorstellen, was macht ihr so?
Ich bin Miriam. Ich habe bis zum Sommer, also bis August, ein FSJ gemacht in Tübingen und ich werde jetzt bald anfangen, Geoökologie zu studieren.
Genau, und ich bin Alexei und ich bin nach Tübingen gezogen, um Biologie zu studieren und da habe ich gerade meinen Bachelor abgeschlossen.
Das klingt auch beides ziemlich interessant. Und jetzt, die letzte Woche war ein Klimacamp von Fridays for Future. Wollt ihr da kurz ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist, was ihr da so gemacht habt oder auch noch macht?
Klar. Also das Klimacamp hat angefangen am 3. September und wir sind jetzt auch noch da bis zur Bundestagswahl. Wir sind einfach die ganze Zeit da. Das ist auf dem Platz hinter der Stiftskirche, wer es kennt. Sind da, haben eine schöne Zeit, schlafen da auch halt immer in Schichten, schläft nicht die ganze Ortsgruppe die ganze Zeit da. Reden mit Leuten, wir haben ein super tolles Programm und ja.
Ja, genau. Also uns ging es vor allem darum, dass bei unseren anderen Aktionen, vor allem auf den Demos, sind ja viele Leute da, die so oder so schon wissen, um was es geht. Und beim Klimacamp haben wir eben die Zeit und die Ruhe, dass Leute, wenn sie vorbeikommen, mit uns reden können über verschiedenste Dinge, eben Klimaschutz, Bundestagswahl und jetzt auch natürlich das Stadtbahnthema. Und für uns ist natürlich auch eine Gruppenangelegenheit. Jetzt nach Corona ist es auch echt schön, mal wieder viel Zeit miteinander verbringen zu können.
Du sprichst es schon an, die Stadtbahn. Ja, was ist denn eure Meinung dazu?
Bitte?
Okay. Wir haben uns nach langer Überlegung und Auseinandersetzung mit sowohl Argumenten von GegnerInnen als auch BefürworterInnen dafür entschieden, uns dafür zu positionieren, weil die Stadtbahn einfach aus Klimaschutzsicht ein super Projekt ist und total wichtig ist, um den Verkehr ein bisschen vom Auto weg auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern.
Ja, das ist eigentlich stumpf gesagt die beste Möglichkeit, hier die Region nachhaltig zu prägen. Die Regionalstadtbahn, also das Regionalstadtbahnnetz wird ja jetzt schon gebaut, da werden zum Teil neue Strecken gebaut, alte Strecken neu elektrifiziert und es wäre ziemlich schade, wenn wir die Chance nicht nutzen, die Struktur, die jetzt schon gebaut wird, mit zu benutzen, indem wir eine Innenstadtstrecke anschließen, wie es zum Beispiel in Reutlingen passiert.
Ja, spannend. Ja, der Stadtrat war ja neulich auch bei uns und der hatte gesagt, dass die Stadtbahn eher klimafeindlich sei und gerade auch beim Bau sehr, sehr viel an Kosten auf der einen Seite anfallen und auch sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Wie steht ihr dann dazu?
An sich, jedes Bauvorhaben stößt natürlich CO2 aus. Die Frage ist natürlich, was passiert nach dem Bau? Und wenn die Stadtbahn eben Leute dazu motivieren kann, aufs Auto zu verzichten, dann wird natürlich auf der Stelle CO2 eingespart. Und die andere Frage ist natürlich, was kommt denn, wenn nicht die Stadtbahn kommt? Und die Mobilitätsfrage in Tübingen ist natürlich immer eine schwierige. Viele Leute, oder es ist allgemein so, dass Tübingen nicht so gut angebunden ist. Und was kommt statt Schiene, kommt natürlich auch Straßen. Also das muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass Tübingen wächst und da gehört Bau natürlich mit dazu. Und die Frage ist, wie können wir das einsparen?
Und was auch wichtig ist wegen den Kosten, wird ganz viel von den Kosten wird vom Bund übernommen. Das heißt, der Anteil, der da auf Tübingen entfällt, ist wirklich nicht so groß. Und von dem Anteil, den normalerweise Tübingen bezahlen würde, also die Stadt Tübingen, bezahlt der Kreis auch nochmal einen sehr großen Teil, weil es dem Kreis einfach super wichtig ist, dass diese Innenstadtstrecke kommt, weil es super wichtig ist für Leute von außerhalb, die nach Tübingen reinpendeln.
Ja, also wir hatten auch letzte Woche eine Straßenumfrage zur Stadtbahn gemacht, waren da auch bei euch am Klimacamp und haben auch mit ein paar Leuten gequatscht. Das ist echt krass, wie viele verschiedene Meinungen da in der Stadt herrschen. Also wir sind echt von allen Altersgruppen auf alle möglichen Ansichten gestoßen. Häufig kam halt auch gerade von jungen Leuten so der Punkt, das betrifft mich ja gar nicht, bin in 10 Jahren gar nicht mehr da, habe jetzt nur eine riesen Baustelle da. Findet ihr das dann, würdet ihr sagen, das ist dann egoistisches Denken?
Also es liegt erstmal nahe, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen egoistisch, weil nur weil ich vielleicht in 10 Jahren nimmer in Tübingen bin, da kommen ja andere Leute nach und ich habe quasi auch Verantwortung für die Leute, die danach kommen, weil die eben jetzt noch nicht abstimmen können. Deshalb ist es immer wichtig, nicht unbedingt zu überlegen, was ist für mich das Beste, sondern was ist vielleicht für Tübingen, für den Verkehr und fürs Klima das Beste.
Genau, und viele reden auch immer davon, dass wir 10 Jahre Baustelle haben werden. Die 10 Jahre beziehen sich ja aber nicht auf nur den Bau, sondern auch auf die Planung, Umsetzung des Weiteren. Und die Baustelle wird ja nicht in der ganzen Stadt gleichzeitig stattfinden, sondern Strecke, also abschnittsweise vorangehen. Das heißt, es wird nicht auf einmal die ganze Stadt eine Baustelle sein. Und ich denke, da ist es mehr zu verkraften, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe vielleicht 1 Jahr Baustelle in meiner Gegend.
Ja, du hast auch gerade eben schon gesagt, es wird noch relativ lange dann aber trotzdem auch dauern, falls für die Stadtbahn gestimmt wird. Was muss bis dahin dann noch unternommen werden? Also habt ihr da Ideen, was man machen könnte?
Also es gibt natürlich noch ganz viele andere wichtige Punkte zur Verkehrswende in Tübingen. Nicht nur die Stadtbahn, also man muss die Radinfrastruktur deutlich ausbauen, das Autofahren madiger machen, so blöd es auch klingt, aber es ist einfach wichtig, dass weniger Leute mit Autos fahren, weil sonst schaffen wir das nicht mit 1,5 Grad. Deshalb ist es tatsächlich auch wichtig, das Autofahren ein bisschen zu verschlechtern.
Ja, und ein anderer Punkt ist natürlich auch offen zu sein für Kommunikationen von Leuten, die vielleicht auch direkt betroffen sind von Baustelle. Thema Mühlstraße ist, glaube ich, auch so ein großes Ding. Ich glaube, da fühlen sich viele Geschäfte einfach alleingelassen und das soll natürlich so nicht weitergehen. Da müssen wir natürlich auch eine politische Lösung finden, wie wir gerade den Geschäften da helfen können, über die Baustellenzeit hinwegzukommen und natürlich auch offen für Meinung zu sein. Das Stadtbild ist natürlich auch eine große Frage, das verändert sich gerade und wir haben schon viele ältere Leute getroffen, die meinen, das wäre da nicht mal in Tübingen. Da ist natürlich auch die Frage, wie gestalten wir die Stadtbahn, wie gestalten wir die Hochleitung und da gibt es moderne Lösungen und ich denke, wenn man da offen ist, das zusammen anzugehen, hat man da schon einen guten Anfang.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was dabei rumkommt, ob da die Planung überhaupt in Gang tritt. Wir haben jetzt noch ein neues Thema, nämlich das Thema Klima und Gerechtigkeit. Ihr habt im März eine Broschüre rausgebracht, die überall Klima, nirgendwo Gerechtigkeit heißt. Was hat das Klima mit Gerechtigkeit zu tun? So ganz allgemein.
Also bei den ganzen Maßnahmen zum Klimaschutz ist es immer super wichtig mitzudenken, dass die auch sozial gerecht sein müssen zum einen. Also wenn man jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal, Fliegen teurer macht, Autofahren teurer macht und das aber sonst nicht irgendwie ausgleicht, dann ist es so, dass die Reichen weiter fliegen und Autofahren werden, weil sie sich's leisten können. Und Leute, die nicht weniger Geld haben, die werden dann quasi noch mehr strukturell benachteiligt. Und da muss man auf jeden Fall voll drauf achten, dass das nicht so ist, sondern dass man da gute Wege findet, das irgendwie auszugleichen. Und zum anderen ist natürlich auch super wichtig, dass nicht unbedingt die am meisten zum Klimawandel beitragen, die sind, die auch am meisten davon betroffen sind, sondern eben gerade andersrum. Also vor allem Länder im globalen Süden sind viel stärker jetzt schon von den Folgen von der Klimakrise betroffen. und haben aber eigentlich so gut wie nichts dazu beigetragen, was natürlich überhaupt nicht gerecht ist. Das ist auch immer noch ein Punkt, der in dem Wort Klimagerechtigkeit mitschwingt.
Genau, und wir haben uns eben darauf festgelegt, eine Klimagerechtigkeitsbewegung zu sein, weil uns diese sozialen Punkte einfach nicht unwichtig sind. Also klar, die Zeit läuft, aber wenn wir am Ende eine Welt haben, die noch ungerechter geworden ist, macht das alles auch nicht besser.
Was sind da eure Ziele? Was wollt ihr da konkret machen?
Das ist eine große Frage, würde ich jetzt mal sagen. Wir als Bewegung machen ja nicht viel. Wir fordern natürlich viel von der Politik. Und da geht es eben auch darum, wie es Miri gerade eben schon erwähnt hat, dass wir zum Beispiel als Deutschland die Verantwortung übernehmen, dass wir CO2-Emissionen austragen und andere Länder vor allem darunter leiden, dass wir gerade strukturschwachen Gegenden eben auch Unterstützung leisten.
Also ihr fordert dann auch finanzielle Unterstützung zum Beispiel für andere Gegenden?
Also ich kann die Forderung tatsächlich nicht ganz auswendig, die jetzt FFF Deutschland da hat, muss ich gestehen. Ja, jetzt im Punkt finanzielle Sachen, es gibt ja auch Überlegungen, dass man, wenn es eine CO2-Steuer gibt, das dann wieder umlegt, dass eben Leute, die nicht viel CO2 ausstoßen oder nicht für viel CO2-Ausstoß verantwortlich sind, muss man sagen, dass die das dann quasi wieder ausgezahlt kriegen. Ja.
Also es gibt schon irgendwie Ideen, um die Klimagerechtigkeit auch voranzutreiben. Wie sieht es dann in der Politik aus? Du meintest, ihr fordert da auch schon relativ viel. Von den Grünen seid ihr da überzeugt oder steht ihr hinter den Grünen? Oder wie sieht es aus? Mit welcher Partei könnt ihr euch am ehesten identifizieren noch?
Also generell gesagt sind wir ja überparteilich. Das heißt, wir stehen hinter keiner Partei. Das ist uns auch sehr wichtig, auch weil wir eine sehr junge Bewegung sind. Also viele unserer MitgliederInnen oder Mitstreikenden sind eben junge Menschen, vielleicht auch noch minderjährig. Und dazu sei gesagt, keins der Wahlprogramme, also jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahl, ist ausreichend, um ja, der Wissenschaft gerecht zu werden. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass wir hinter einem Parteiprogramm stehen, weil es reicht einfach eben nicht. Und für uns hört nach der Bundestagswahl auch nicht alles auf, sondern da machen wir auch direkt weiter, ob es jetzt eine progressive Regierung wird oder nicht. Und genau, da sehen wir unseren Job eben. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, vielleicht Miri.
Ich finde, du hast eigentlich schon alles ganz gut gesagt. Also ja, es ist tatsächlich so, dass kein Wahlprogramm irgendwie es schafft, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, auch wenn alle Parteien, außer jetzt der AfD, sagen, sie bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen. Aber keine Partei hat wirklich einen Plan, wie man das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann, was eigentlich schon krass ist, wenn man mal bedenkt, wie wenig Zeit wir noch haben.
Ja, das ist mir wieder eingefallen. Wir geben ja keine Empfehlungen raus, aber eine Sache, die ich immer Leuten gerne mitgebe, die uns fragen, welche Partei sie denn wählen soll, da sage ich immer ganz gerne, welche Partei sollte man denn nicht wählen? Und wir sind jetzt zweieinhalb Jahre aktiv und ich habe mit einer Regierung gekämpft, die eben nicht auf uns gehört hat und vielleicht sogar den Klimawandel noch weiter vorangebracht hat, indem sie zum Beispiel Datteln 4, ein Kohlekraftwerk, ans Netz geschlossen haben. Und ja, vielleicht wird es in dem Sinne halt auch mal Zeit für einen Regierungswechsel.
Das heißt, an sich seid ihr nicht politisch, aber indem ihr eure Forderungen dann doch an die Regierung stellt, dann wendet ihr euch aber einfach eher so allgemein dann an alle Parteien? Oder wie genau geht ihr vor?
Ich würde schon sagen, wir sind auf jeden Fall sehr politisch, aber nicht parteipolitisch. Ja. Also ja, wir haben Forderungen an die Politik. Und nur weil wir jetzt nicht irgendwie eine Partei unterstützen oder so, würde ich trotzdem sagen, dass wir politisch sind, ja.
Ja.
Genau, am Ende ist es egal, wer Klimagerechtigkeit macht, ob es die GroKo ist, ob es irgendwie Rot-Rot-Grün ist. Es muss gemacht werden und das ist die Notwendigkeit und da ist es egal, welche Regierung steht.
Seid ihr zufrieden mit der Politik hier in Tübingen?
Also wir haben natürlich in Tübingen jetzt gerade das Klimaschutzprogramm, das jetzt vor einer Weile entschieden wurde, ist schon mal ein richtig guter Schritt mit Klimaneutralität 2030. Also das ist, glaube ich, Tübingen auf jeden Fall schon sehr viel weiter als viele andere Städte. Es wäre natürlich jetzt zusätzlich noch wichtig, dass die Innenstadtstrecke kommt. Schon wieder das Thema, sonst bin ich nicht so zufrieden, muss ich sagen. Ja, aber auch in Tübingen gibt es noch sehr viel, was noch gemacht werden muss, auf jeden Fall.
Ja, dazu ergänzend muss man ja auch sagen, das Klimaschutzprogramm ist ja kein Maßnahmenkatalog. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch in Tübingen ransetzen und überlegen, wie können wir Tübingen überhaupt klimaneutral machen. Und da muss natürlich noch Arbeit geleistet werden. Aber wie Miriam schon gerade gesagt hat, wir sind hier sehr gut aufgestellt. Natürlich ist Tübingen auch eine grüne Bubble, könnte man sagen. Und das merken wir als Fridays for Future natürlich auch. Wir kriegen sehr viel Unterstützung und Gespräche mit GemeinderätInnen und dem Stadtrat ist natürlich deutlich angenehmer, als es wahrscheinlich in anderen Ortschaften sein wird. Und da ja, kann man natürlich schon sagen, dass wir zufrieden sind, aber natürlich auch die Dringlichkeit noch sehen, dass viel gemacht werden muss.
Das gerade schon angesprochen, ihr kriegt auch viel Unterstützung. Wie kann man sich denn die Bewegung überhaupt vorstellen? Also seid ihr ein Verein, habt ihr wöchentliche Treffen, habt ihr eine Räumlichkeit? Wie läuft das alles bei euch?
Also wir sind kein Verein. Ich glaube, wir sind gar kein jetzt festgeschriebenes Ding. Ich weiß nicht genau, wie man es bezeichnet. Wir sind eine Organisation. Wir haben einmal in der Woche ein Plenum, wo alle kommen, wenn sie können. Und ja. Räumlichkeiten haben wir auch nicht. Jetzt gerade natürlich das Klimacamp, das ist ganz cool. Da finden einfach alle Treffen statt, weil also dieses einwöchige Plenum ist auf jeden Fall nicht alles. Wir haben viele Untergruppen, die sich auch immer wieder treffen und ja.
Ja, genau. Und unser Plenum für Interessierte ist immer um 18 Uhr mittwochs. Wenn es nicht im Klimacamp ist, im Clubhaus, beziehungsweise hinterm Clubhaus, wenn gutes Wetter ist.
Gerne vorbeischauen. Wir brauchen immer Unterstützung.
Und habt ihr da dann auch irgendeinen Leiter oder Leiterin, also solche hierarchischen Strukturen, gibt es das bei euch auch? Oder ist es einfach, jeder ist da und macht mit?
Wir sind an sich basisdemokratisch aufgebaut, das heißt, es gibt keine Hierarchien. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Natürlich haben wir immer mal wieder Leute, zum Beispiel bestimmen wir für das kommende Plenum immer eine oder zwei Personen, die die Moderation übernehmen, Leute, die das Protokoll übernehmen, dass es natürlich auch irgendwie eine gewisse Arbeitsteilung gibt und ein bisschen Ordnung. Aber an sich gibt es keinen Chef und das funktioniert eigentlich auch ganz gut so. Ja.
Okay, und die Kommunikation, wie verläuft die dann bei euch?
Also jetzt außerhalb von Treffen haben wir Threema und da alle möglichen Gruppen und ganz normal, wie man halt schreibt. Und bei den Treffen mündlich.
Ja, also da muss man natürlich auch ergänzen. Wir sind ja, wie gesagt, kein Verein, keine wirkliche festgeschriebene Organisation. Wir sind eigentlich, man könnte es meinen, ein Haufen Freunde, die Bock haben, was zu bewegen. Und deswegen läuft das manchmal auch nicht so strikt und stur ab, wie vielleicht in einem Verein oder in einer Organisation.
Und wie sieht das dann aus, wenn ihr konkret dann was umsetzen wollt? Also wenn jetzt wie dieses Klimacamp, da steckt ja auch viel Organisation dahinter, die Flyer müssen gedruckt werden. Wie macht ihr das?
Wir setzen uns zusammen, überlegen uns, was gemacht wird und dann verteilen wir Aufgaben, wer was übernehmen kann. Und ja, das läuft natürlich irgendwie auf Vertrauensbasis, aber da wurden wir bisher noch nicht irgendwie groß enttäuscht.
Genau, und jetzt wollten wir noch mit euch über das Thema der klimaneutralen Stadt reden. Tübingen soll klimaneutral werden bis 2030. Wie genau soll das funktionieren?
Ja, also im Grunde unterscheidet sich Tübingen ja nicht von anderen Städten. Das heißt, die großen Themen, die auch im Klimaschutzprogramm angesprochen sind, sind natürlich Energie, Strom, Wärme und Mobilität. Und stumpf gesagt, müssen wir uns die Frage stellen, wie kriegen wir unseren Strom her? Das ist vor allem das wichtigste Thema. Da gibt es so ein fancy Wort, das nennt sich Sektorkopplung. Also in Zukunft wird natürlich das Thema Wärme und Verkehr auch über Strom geregelt. Deswegen wird das wahrscheinlich in Zukunft das größte Thema sein. Und da natürlich die Frage, wo kriegen wir unseren Strom her? Und ich finde da ein wichtiger Punkt ist, wir haben sehr viele schöne Dächer in Tübingen, auch sehr viele große Dächer, zum Teil, wenn man ins Gewerbegebiet geht. Und da kann man natürlich schön PV-Photovoltaikanlagen draufschrauben. Genau, Thema Wärme, da müssen wir natürlich umdenken, wie wir bauen und natürlich auch draufsetzen, dass wir mal ein bisschen sanieren, dass wir gucken, dass alte Heizmodelle wie Gas und Öl vielleicht keine Zukunft mehr haben. Und genau, Thema Verkehr haben wir, glaube ich, vorhin schon ein bisschen abgedeckt.
Genau, mit der Stadtbahn. Das klingt auf jeden Fall nach vielen Plänen und viel Vorhaben. Ist es realistisch?
Also, es ist möglich, auf jeden Fall. Das hat, also, dass ja noch sich da sehr viel ändert, ist möglich. Es, ja, ich meine, wir haben in Tübingen natürlich, ja, wie gesagt, schon den Vorteil, dass wir einen sehr grünen Gemeinderat haben. Deshalb würde ich sagen, in Tübingen ist es vielleicht auf jeden Fall realistischer als in anderen Städten. Ich denke immer, die Hoffnung stirbt zuletzt und hoffe, dass es irgendwie klappt. Ja,
ja, und am Ende ist das auch eine politische Frage wieder. Wie machen wir das überhaupt attraktiv? Also im Grunde genommen lohnt es sich in Baden-Württemberg eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu haben, weil man damit auch Geld verdienen kann. Wissen viele Leute nicht, wird auch ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und klar, wenn man den Leuten, den HausbesitzerInnen auch mal ein bisschen attraktiver macht, zu sagen, hey, guck mal, wie ihr euer Haus gestaltet, dann kriegt ihr vielleicht auch ein bisschen Bonus, dann springen da vielleicht auch viel mehr Leute drauf und ich denke, das ist der Weg, den man fahren sollte.
Ja, da ist wahrscheinlich einfach noch zu wenig Wissen da, vielleicht auch zu wenig Interesse. Bleibt ja spannend, ob sich das ändert nach der Bundestagswahl. Was macht ihr denn selbst, um beizutragen, dass unsere Welt klimafreundlicher wird? Also habt ihr da ein paar so Alltagstipps, wo ihr sagt, das könnte jeder eigentlich machen, das wird schon helfen?
Also, was ich immer ganz gerne als erstes nenne, Aktivismus tatsächlich, weil ich mache auf jeden Fall auch selber in meinem alltäglichen Leben was, aber wenn solange irgendwie Riesenkonzerne wie RWE mit Kohle, Strom und so nicht irgendwie was ändern, bringt es tatsächlich sehr wenig, wenn einzelne Personen was ändern. Aber natürlich, ich mache auch in meinem eigenen Leben was, also gerade ich bin Veganerin, weil einfach Tierhaltung unglaublich viel CO2 und andere Treibhausgase wie Methan ausstößt. Ja, Fahrradfahren, so die Klassiker halt.
Ja, und du hast es ja gerade schon angesprochen, Aktivismus, das muss natürlich kein großer Aktivismus sein. Man muss nicht immer einen Großstreik planen wie wir. Es reicht auch schon mal, mit der Familie geredet zu haben, mit den Großeltern, da vielleicht auch die Sorgen weiterzugeben. Hey, es geht um meine Zukunft, vielleicht auch wieder im Hinblick auf die Bundestagswahl. Weil im Endeffekt, klar, wir können alles lösen, wenn jetzt alle vegan wären und keine Verpackungen mehr kaufen und kein Auto mehr fahren, aber in der Welt leben wir halt leider nicht und die Leute werden Auto fahren müssen auch, weil sie zur Arbeit müssen, sie werden im Supermarkt einkaufen gehen, weil es da die Sachen gibt und die sind dann halt verpackt und da müssen wir eben politische Lösungen finden, um da auch hier mal wirklich die Leute dazu zu bringen, was zu ändern. Aber aus eigener Kraft, haben wir schon gemerkt, wird es halt eben schwierig, alle Menschen zu überzeugen.
Ist es dann manchmal auch frustrierend vielleicht, wenn man dann vielleicht nochmal mit neuen Leuten über die Themen redet und da vielleicht nicht viel Interesse kommt oder auch einfach kein Verständnis und dann so Sätze wie, ja, aber ist mir egal, bin zu faul.
Also voll, ja, total irgendwie. Ich denke mir, wir machen so viel gerade jetzt mit Fridays for Future und es hat sich halt einfach noch viel zu wenig geändert. Klar, Klimagerechtigkeit ist jetzt irgendwie in aller Munde, das war es davor nicht, aber politisch hat sich einfach fast noch gar nichts geändert und das ist einfach super problematisch und frustrierend. Ja, aber irgendwie, also mir persönlich hilft dann irgendwie auch der Aktivismus, weil ich denke, ich mache immerhin was und ich schaue nicht nur zu und ja.
Ja, und auf die Frage, wie man vielleicht mit solchen Leuten umgeht, die sagen, ja, nee, keine Lust drauf. Mit den Leuten, denen versuche ich auch immer zu erzählen, was für, was war das Wort nochmal? Dass das ja nicht nur Änderungen sind, um unsere Welt zu rendern, sondern auch so ein bisschen die Lebensqualität steigert. Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen reduzierten Autoverkehr, heißt das ja nicht nur, ich will nicht, dass du Auto fährst, sondern auch, ich will keine Staus mehr, so ungefähr, weil das natürlich auch irgendwie verkehrsunförderlich sind, dass die Leute, die von A nach B müssen mit dem Auto, natürlich auch besser kennen, Krankenwegen, Feuerwehrwegen oder der Handwerker und die Handwerkerin eben. Und ja, da findet man öfter, glaube ich, Einklang drauf, wenn man eben darüber redet, ey, wie ist dein Leben betroffen davon und was hat der Klimawandel damit zu tun?
Ja, und gerade mit dem größeren Blick jetzt auf wirklich diese ganzen Waldbrände, Naturkatastrophen, also Überflutungen in Deutschland, ich glaube, das hat vielleicht schon jetzt einigen die Augen geöffnet, dass man wirklich unmittelbar auch hier davon betroffen ist. Ja, spannend, da muss man halt einfach auch Sichtbarmachung in der Gesellschaft leisten und da irgendwie versuchen zu überzeugen. Was habt ihr denn schon erreicht? Denn also jetzt gerade du, Alexei, sagst, du bist schon seit 2,5 Jahren dabei. Da habt ihr bestimmt auch einige Projekte gehabt.
Genau. Unser größtes Projekt waren wahrscheinlich unsere Forderungen an die Stadt. Da haben wir 10 Forderungen gestellt zum Thema Energie, ÖPNV, Verkehr des Weiteren. Und wir sind relativ froh, dass sehr viel davon im Klimaschutzprogramm repräsentiert wurde. Wir sind ja als Fridays for Future auch Teil des Klimaschutzausschusses. Da sind wir als beratende Mitglieder vertreten und haben da auch ein Wörtchen mitzureden. Und die Tendenz scheint eigentlich relativ gut zu sein. Und wir haben natürlich auch viel Awareness gespreadet. Unsere größte Demo war ja natürlich 2019 im September. Da haben wir 10.000 Leute auf die Straße gebracht. Und das war natürlich auch einfach schon mal ein Statement. Und dafür ist Fridays for Future ja bekannt, dass wir viele Leute auf die Straße bringen, dass das natürlich auch einen gewissen Druck auf die Politik bringt.
Also seid ihr auch relativ regelmäßig in Kontakt und in Gesprächen mit PolitikerInnen?
Ja, genau. Also bislang vor allem hier im Stadtbereich, im Gemeinderat und in der Stadtverwaltung. Gerade fangen wir an, mit dem Kreis zu reden, aber wir haben auch schon ein paar Gespräche mit dem Land gehabt und das macht auch in gewisser Weise Spaß eigentlich, muss man da auch sagen. Und deswegen sind wir auch motiviert weiter dran.
Das klingt sehr gut. Wie ist es mit anderen Ortsgruppen? Also es gibt ja natürlich nicht nur Fridays for Future Tübingen, sondern auch in anderen Städten. Habt ihr da alle irgendwie eine Connection oder trifft man sich nur ab und an, wenn was Großes geplant ist? Wie läuft das ab?
Also ich persönlich habe jetzt nicht so viel Connection jetzt direkt zu Leuten aus den anderen Ortsgruppen, was natürlich, ich war am 13. August war in Frankfurt ein großer Zentralstreik, wo aus ganz Deutschland hin mobilisiert wurde und da lernt man dann natürlich auch Leute aus anderen Ortsgruppen kennen. Sonst gibt's so mit Ortsgruppen in der Umgebung, wenn halt was ansteht, manchmal ein bisschen Kontakt, aber es gibt auch, also alle Ortsgruppen sind quasi auf Bundesebene auch durch ein oder zwei oder drei Delegierte vertreten und da trifft man sich dann wöchentlich und tauscht sich über die wichtigsten Sachen aus.
Ja, genau. Wir haben ja auch einen Deli sitzen, Miri.
Ja, genau.
Die sich sonntags für uns abends aufopfert, da in der Telefonkonferenz mit allen zu quatschen.
Genau.
Spannend. Wie ist das so?
Also es ist viel weniger locker freundschaftlich wie jetzt bei uns in der Ortsgruppe, weil eben, also in den Treffen, in den Telefonkonferenzen sind immer so sehr unterschiedlich, ich sage jetzt mal 30 bis 100 Leute, aber wenn es halt so viele sind, dann muss man sich schon auch an eine gewisse Gesprächsstruktur halten, man sieht sich nicht gegenseitig, es ist nur Telefon und es ist halt schon auch so ein bisschen Tagesordnungspunkt abklappern, aber ich persönlich finde es trotzdem auch voll interessant, so ein bisschen so mitzukriegen, was eben auch auf Bundesebene läuft, weil da halt richtig viel, also da sind super viele Leute, die super engagiert sind und immer sehr viele coole Aktionen gleichzeitig auch, ja.
Das heißt, ihr tauscht euch einfach so aus, was wie läuft, was wo erreicht wird oder was besprecht ihr da?
Also es gibt immer Updates über Aktionen, zum Beispiel geht es jetzt auch gerade schon darum, über unseren nächsten Streik, über den nächsten globalen Streik, der schon sehr bald ist, am 22. Oktober, wie der organisiert wird, darum geht es dann über vielleicht auch Bündnisse mit anderen Gruppen. Also es gab jetzt eine große Radtour von Ohne Kerosin nach Berlin. Die sind mit dem Rad nach Berlin aus allen möglichen Orten von Deutschland gefahren. Sowas bekommt man mit. Dann viele Anträge von Ortsgruppen, die irgendwelche Aktionen umsetzen wollen. Solche Sachen.
Das klingt interessant und nach wirklich viel Orga. Was ist für euren nächsten Klimastreik hier in Tübingen geplant am 24.09.?
Ja, wir haben tatsächlich mal wieder eine klassische Demo in dem Sinne geplant, dass wir einen Demozug durch die Stadt schicken und eine Abschlusskundgebung im Kastanienrondell bei der Jahnallee haben, wo wir eben mitreden über die Bundestagswahl, über die Stadtbahn informieren, auch über Klimagerechtigkeit reden werden, auch einen kleinen Poetry Slam haben und natürlich, wie du es vorhin gesagt hast, Musik von Estate haben. Und genau, das Ganze findet um 13 Uhr in der Ulandstraße statt und genau.
Das hört sich gut an. Am 24.09. also. Kann bei euch bei den Demonstrationen, wenn am Ende Reden gehalten werden, jeder eine Rede halten, wenn er möchte? Oder wie läuft das ab? Sind es dann immer nur Leute aus eurer Ortsgruppe?
Also wir planen immer im Voraus das Programm und fragen da auch oft, also jetzt auch gerade für den nächsten Streik am 24. fragen wir andere politische Organisationen an, ob die Lust haben, Reden zu halten. Erstens müssen wir da nicht alles selber machen, aber auch da können sich andere Organisationen vorstellen, andere Themen ansprechen, die wir vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, weil es ja einfach super viele wichtige Themen gibt, die wir gar nicht alle abdecken können. Deshalb, genau, also es sind Reden von uns als FFF-Ortsgruppe, aber eben auch anderen Tübinger politischen Organisationen.
Genau, und wenn Leute Lust haben, eine Rede zu schreiben, können sie natürlich auch gerne immer zu uns kommen. Streiten sich nicht häufig Leute darum, wer eine Rede halten darf. Ist natürlich auch ein bisschen eine Belastung, da auf der Bühne zu stehen, vor allem vor tausenden Menschen, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber da kann man gerne auf uns zukommen. Wir schreiben die natürlich auch mal gemeinsam, gucken gemeinsam drüber. Und ja, dann wird's gut.
Das heißt, prinzipiell darf jeder mitmachen bei allem.
Ja.
Die Ortsgruppe ist offen, da können alle mit.
Da würde ich gerade gerne mal nachfragen, wer macht denn bei euch alles mit? Sind das wirklich hauptsächlich junge Menschen, wie man sich so vorstellt? Oder wer, was für Menschen habt ihr da dabei in eurem Verein, in eurer Bewegung?
Ja, wir sind vor allem SchülerInnen und Studierende. Es sind ein bisschen weniger SchülerInnen geworden, weil natürlich auch viele jetzt in den 2-3 Jahren Abitur gemacht haben. Auch viele sind weggezogen, viele sind dazugekommen. Wir haben ein paar Azubis, ein paar schon Berufstätige, aber es sind vor allem eigentlich junge Menschen. Also wir haben, glaube ich, niemanden, der schon fast 30 ist oder sowas. Da gibt es natürlich auch andere Gruppen, gerade hier in Tübingen haben wir die Scientists for Future, die natürlich aus der Uni-Seite ein bisschen was mitbringen, Health for Future, die die medizinischen Aspekte mit reinbringen und auch die Parents for Future, die als Eltern natürlich auch ein bisschen unterstützend wirken und da gehen meistens die Leute doch eher in die Gruppen, die sie vielleicht für ihre Altersklasse besser halten. Genau.
Seid ihr dann da auch in Kontakt mit diesen anderen Gruppen? Gibt es da Zusammenarbeiten?
Auf jeden Fall. Vor allem ich. Ja, ich will jetzt nicht braggen oder sowas. Hab viel Kontakt mit den anderen Gruppen. Das ist natürlich auch viel Arbeit da, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil wir ja eh schon viel zu tun haben. Aber gerade bei Aktionen ist es immer super hilfreich, auch die Leute zu haben, gerade Scientists und Health for Future, die bringen natürlich immer die Hard Facts, die können immer eine super Rede halten über was ist jetzt das Problem, hier sind die Zahlen, wie können wir das lösen. Die Parents for Future haben natürlich auch viel Power und natürlich auch Möglichkeiten, die wir als SchülerInnen und Studierende nicht haben, wenn es um Materialien geht und genau, da ist der Kontakt uns auch super wichtig. Weil alleine stemmen wir manche Sachen jetzt auch einfach nicht.
Wir haben jetzt zum Beispiel auch zusammen mit Health for Future einen Audio-Walk gemacht. Den haben wir quasi zusammen, die beiden Gruppen gemacht. Da kann man durch Tübingen laufen und sich eben diesen Audio-Walk anhören und an verschiedenen Stationen dann über verschiedene Themen informiert werden. Wir haben das relativ künstlerisch, also künstlerisch aufgezogen. Einfach, dass es nicht nur harte Fakten sind, sondern dass es auch einfach Spaß macht, den Audiowalk zu machen. Also wer sich mal Lust hat, irgendwie 80 Minuten durch Tübingen zu laufen, interessante Sachen zu erfahren, kann man auf unserer Seite fff.abinsall.com runterladen und dann einfach rumlaufen.
Ich würde sagen, wir hören noch mal einmal rein in ein Lied von Estate, die am 24.09. beim Klimastreik auch spielen werden. Und dann quatschen wir danach noch ein bisschen weiter. Wie lange seid ihr jetzt noch im Klimacamp?
Wir sind noch bis zur Bundestagswahl da, genau.
Okay, also hat man noch ein bisschen Zeit, um bei euch vorbeizuschnuppern, sich zu informieren.
Genau, jederzeit.
Ja, genau, kommt gern. Wir haben auch ein cooles Programm. Kann man bei uns auf Insta sehen.
Auf Facebook, auf der Webseite. Oh. Wobei die Webseite ist ein bisschen hinterher.
Sehr gut. Und am 24.09. kann man natürlich auch zum Klimastreik vorbeischauen. Dann verabschieden wir uns hier jetzt aus der Sendung und hören noch ein bisschen Musik.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke euch.
Ja.